Ich habe was ganz Neues. Gemeinde ist fantastisch, wisst ihr das? Das sagt die Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Spricht ja viel von Minimalismus. Aber das ist ein gesunder Minimalismus. Wo Gott sagt, ey Leute, guckt nicht auf wie viel, sondern ich bin da. Lang bevor Gottesdienste per Video übertragen wurden, hat Gott es schon längst erfunden. Er hat praktisch seine Videoschaltung in den Himmel gemacht. Ich nehme an, dass er seine Engel geschickt hat. Die saßen dann zwischen uns, haben es gar nicht gemerkt. Wir haben es nicht gemerkt. Und das ist für einen Prediger, glaube ich, auch eine ganz wundervolle Verheißung, dass Gott da ist. Also setzt euch jetzt anständig hin. Ne? Und versucht mal an die Predigt zu denken. Jens hat ja mein Titel schon fast ein wenig vorausgenommen. Ich habe was Neues dabei. Ich habe zwei Bibelstellen dabei. Die kennt ihr wahrscheinlich, aber das ist mein Einstieg. Jesaja 43, Vers 19. Und Gott spricht: Siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Und die zweite Stelle aus der Offenbarung 21, Vers 5. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich fordert er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Wenn du das jetzt liest, kannst du denken, naja, es waren ja Jahreslosungen, ne? Die erste 2007 und die zweite Bibelstelle ist die Jahreslosung von heuer. Könntest du jetzt frech sagen, naja, beim ersten Mal hat es scheinbar nicht geklappt. Ich will Neues schaffen, also 2007 hat es wohl nicht so richtig funktioniert, deswegen muss man jetzt mal nachlegen. Ich nehme jetzt mal kurz was voraus, die Bibelstellen haben sehr unterschiedliche Aussage. Und was ja wichtig ist, habt ihr gewusst, dass die Jahreslosungen für das nächste und das übernächste Jahr schon bekannt sind? Ja? Es ist 27. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Interessant, oder? Was das bedeuten wird. Und 28. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also ich gehe mal davon aus, da haben Menschen gebetet um den Heiligen Geist und haben dann vielleicht schon 10 Jahre voraus eine Losung bestimmt, die dann genau in das Jahr hineinpasst. Gut, Leute, mal eine Frage. Wer von euch tut sich schwer mit was Neuem? Ganz ehrlich jetzt. Mal Handzeichen. Kommt drauf an. Ja, okay, kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber so allgemein, also zum Beispiel, eine Schwester haben wir bei uns in der Gemeinde, die erzählt immer, ihr Mann, da wenn also sie das Sofa nur um 5 Zentimeter verrutscht, merkt er das schon und dann gibt's einen Aufstand. Oder ihr kennt die wunderbare Geschichte vom Nicky Gamble, der die Alpha-Kurse erfunden hat. Der hat mal erzählt, er wollte, dass in seiner Gemeinde das Klavier von da nach da kommt. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich das mache am Sonntag, dann ist Revolution. Und was hat er gemacht? Er hat jeden Sonntag das Klavier um 5 Zentimeter weitergestellt. Und nach einem Jahr war das Klavier von hier nach da und keiner hat es gemerkt. Also bloß als Tipp, ne, wenn es um Möbel geht. Ja, stimmt. Also beim Neuen, ne, da müssen wir schon ein bisschen differenzieren, aber ich glaube, da hat jeder von euch so seine Tendenz. Der eine sagt, also ich tue mir da unglaublich schwer, bis ich da mal an anderen Gedanken fassen kann oder mich für etwas entscheiden kann. Und der andere sagt, ach, am besten gleich was Neues. Also ich gehöre eigentlich zu der zweiten Gruppe. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich, wenn ich mal nach einer Freizeit oder was nach Hause gekommen bin, da war die Tapeten waren neu oder das Wohnzimmer war umgestellt. Immer war irgendwas gewesen. Und das habe ich irgendwie von ihr übernommen und ich liebe es auch, muss ich sagen. Ich liebe es auch, hin wieder mal was Neues zu machen. Weiß aber auch, dass das also manchmal auch für Verwirrung sorgt. Gut. Wenn wir über das Neue nachdenken, Geschwister, dann müssen wir uns erst mal Gedanken machen, was wäre denn jetzt für dich neu? Was würdest du jetzt als neu definieren? Also klar, Auto, Urlaub, Gartenschaukel, was nicht, Cookie-Doo, wie heißt der da, dieses Kochdings da. Ne, da gäbe es also genug solche Dinge. Wir müssen uns, wenn wir über das Neue nachdenken, überhaupt erst einmal im Klaren sein, was stelle ich mir denn unter neu vor? Und wie ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich ein bisschen so im Internet geguckt und habe da was ganz Interessantes gefunden. Da gibt's so schlaue Köpfe und die machen dann immer Umfragen. Da haben sie zum Beispiel in den 90er Jahren eine Umfrage gemacht. Was wird deiner Meinung nach im Jahr 2025 sein? Interessant, oder? So 35, 30 Jahre vorher. Könntest du also jetzt schon Gedanken machen, jetzt sind wir 2026, was wird 2050 ungefähr sein? Aber die haben also da eine Umfrage gemacht und das Ergebnis war für mich sehr interessant. Viele haben geglaubt, dass eine Frau bis 2025 in den USA Präsidentin werden könnte. War knapp daneben, ne? Die Clinton. Viele haben geglaubt, dass es bis 2025 einen schwarzen Präsidenten geben wird. Hat gestimmt. Dass gleichgeschlechtliche Ehen in den USA legal und alltäglich sein würden. Auch gestimmt. Dass bis 2025 eine tödliche neue Krankheit auftreten würde. Dass es rasante Verbreitung des Internets geben wird. Im Jahr 2025 werde Kommunikation jederzeit und überall verfügbar sein. Und es wird unzählig viele virtuelle Gemeinschaften geben. Stimmt. Es wird einen Aufstieg der künstlichen Intelligenz geben. Auch. Die Menschen in den Industrienationen werden Computer erfahren, aber auch computerabhängig sein. Auch stimmt. Bis 2025 wird die Raumfahrt nichts Alltägliches sein. Hat auch stimmt. Bis 2025 wird es keinen Kontakt mit außerirdischen Wesen geben. Auch stimmt. Und bis 2025 wird es nicht möglich sein, Menschen zu klonen. Also, der Werner ist nach wie vor original. Es gibt keinen zweiten Jens. Ist beruhigend, oder? Ich bin also auch nicht eine Kopie von mir, gell? Wenn das nicht glaubt, geht vor und zwickt mich mal. Was zum Beispiel nicht eingetreten ist. Die Leute haben hauptsächlich geglaubt, dass bis 2025 die Menschen regelmäßig 100 Jahre alt werden. Und dass Krankheiten wie Krebs heilbar sein sollen. Sie haben geglaubt, dass die meisten Geschäfte durch den Internethandel verschwinden würden. Auch nicht stimmt. Dass die Genforschung die Rätsel des menschlichen Körpers vollständig entschlüsseln kann. Auch nicht. Dass die Ernährung von der Gentechnik umfassend revolutioniert wird. Auch nicht. Dass es eine positive politische Entwicklung der Welt geben wird mit der Entstehung einer weltweiten Mittelschicht, die eine große, starke Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität und bestimmte Formen der Demokratie sein werde. Ich glaube, das ist der größte Irrtum gewesen. Wenn du jetzt heute in die Welt hineingucken musst, musst du sagen, also vielleicht war das so der Zeit der Wende geschuldet, weil man da gedacht hat, ja, jetzt wird alles besser. Aber das, da haben sie vollkommen dagegen gewettet oder geglaubt, dass es 2025 eine globale Währung sowie mächtige internationale Regierungsorgane geben werde. Also ihr seht, man hat vieles richtig gesehen, aber vieles total daneben. Also wenn wir in dem Neuen immer nur uns auf uns selber verlassen würden, auf das, was wir so empfinden, was wir so denken, ich glaube, da wird mir ganz schön daneben liegen. Deswegen nimm dir auch mal die Zeit, wenn du vielleicht heute zu Hause bist, nimm dir mal die Zeit, was wäre denn für dich jetzt neu? Was würdest du jetzt sagen, auch als Gemeinde? Was wäre jetzt etwas, was für uns neu wäre, wichtig wäre, wo ich mich ausstrecken würde, wo ich sage, dahin sollte es gehen? Gut. Meine erste Bibelstelle, siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Gott hat da angekündigt, etwas Neues zu schaffen, was bereits aufwächst. Gott ist interessant, Geschwister. Wir können davon ausgehen, dass Gott etwas plant, vielleicht sogar schon dabei ist, etwas umzusetzen, nur wir haben es noch nicht gemerkt. Ja, wenn unsere Kinder, ich habe ja jetzt auch noch so einen, wie umarme ich einen Kaktus, einen 15-Jährigen, herrliche Zeit, der plant da manchmal so Sachen, wenn das dann zur Eruption kommt, interessant. Aber hier ist es also so, dass Gott etwas plant, aber wir erkennen es noch nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir unserem Gott es zutrauen. Gott hat die Planerei nicht aufgehört. Er hat mit 2025 nicht aufgehört, vielleicht für die nächsten 25 Jahre oder 15 Jahre zu planen. Ich finde das faszinierend. Und vor allem, was mich also richtig reizt, ist, das dann auch zu erleben. Also ich denke mal darüber nach, was ich in meiner jetzt fast 71-jährigen Lebenszeit schon alles erleben durfte. Was noch den ersten Taschenrechner habe ich gehabt im Studium. Das Fax ist aufgekommen, heute das Mobiltelefon. Also ist ja unglaublich, was wir alles schon erleben konnten, durften. Elektroautos, alles früher undankbar. Aber mal ganz ehrlich, haben wir uns als Christen auch weiterentwickelt? Hat sich die Gemeinde Jesu weiterentwickelt? In der Tiefe des Wortes, in unserer Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, in unserer Bereitschaft, voranzugehen. In der Bibelstelle heißt es, obwohl scheinbar Anzeichen des Wandels da sind, zögert das Volk oder ist vielleicht sogar blind. In meiner Bibel, wahrscheinlich in deiner, steht auch, wenn ihr all das geschehen seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Also ich kriege viele Leute mit, die gehen in den Supermarkt und zwar jetzt kein Klopapier, aber die kaufen zum Beispiel Wasser en masse ein, die kaufen Ravioli-Dosen en masse ein. Mag ja alles bis zu einem gewissen Punkt, macht das in Ordnung sein. Aber irgendwie sagt mir das, ich habe eigentlich keine Hoffnung. Ich warte eigentlich nur drauf, dass der nächste Atomschlag kommt und da muss ich irgendwie gucken, wie ich selber über die Runden komme. Gott meint sowas nicht. Gott sagt, ich habe da was vor. Aber du bist das Problem. Ja, wir denken immer, die Regierung ist das Problem. Die Bundesregierung, die Staatsregierung, das Parlament, die Bürgermeister. Nee, die Bibel sagt knallhart, du bist das Problem. Ich, sagt Gott, bin schon längst dabei, was Neues zu machen. Und vielleicht hast du so in deinem Hinterkopf auch schon mal drüber nachgedacht. Aber irgendwie bist du so, Entschuldigung, ich muss dir jetzt da nahe treten, ein Couch-Potato, der mir nicht mehr von der Couch runterbringt und der also bloß nichts Neues. Wenn das der Fall ist, Geschwister, dann gründen wir einen Seniorenclub, nehmen das Kreuz von der Wand und machen es wie bei jedem Arztbesuch im Wartezimmer. Wir tun den ganzen Tag nur über unsere Krankheiten sprechen und wie schlecht es uns geht und wie schlimm diese Welt ist. Ja, dann haben wir verloren. Weil das haben die Leute überall. Ja? Ich bin, Gott sei Dank muss ich nicht so oft zum Arzt, aber wenn ich dort bin, also im Wartezimmer ist für mich die schlimmste Zeit. Und manchmal rutscht mir dann auch was raus, wo ich dann sage, na gut. Das neue Geschwister, das Gott vorgesehen hat, ja, es ist herausfordernd. Ich stehe jetzt auch so vor neuen Herausforderungen. Also ich will jetzt in dem Jahr meine Arbeit größtenteils erst einmal beenden, ein bisschen noch ein paar Gutachten oder was machen. Das Altwerden ist eine Herausforderung. Unsere Gemeinde hat Herausforderungen. Wir kriegen eine neue Rechtsform. Wir werden heute zur Gemeindeversammlung haben, wie das alles so gedacht ist. Sehr herausfordernd. Dann gibt es Veränderungen in der Familie. Mein David, habe ich schon gesagt, der wird jetzt langsam ins Berufsleben übergehen. Ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, Veränderungen, Geschwister, sind nicht immer angenehm. Und die fordern uns heraus. Aber wenn wir sie durchschreiten, also wenn ich meine Kinder betrachte, die wir großgezogen haben, dann kann ich nur sagen, Gott, du bist genial. Ich bin mein großen Sohn betrachten, du, den haben wir ja gekriegt mit 10 Tagen. Der war vom Alkoholismus und Drogenkonsum seiner Mutter total gekennzeichnet. Und weil es meine Frau das erste Mal mit ihm beim Arzt war, da hat er gesagt, ja, der wird wahrscheinlich nie ein Immunsystem haben, der wird nicht sehen, der wird taub bleiben. Und meine Frau ist so entgeistert und enttäuscht und frustriert nach Hause gekommen, dass er am liebsten das Kind zurückgegeben hat. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, was es heißt, Glaubenskraft zu haben. Diese Gabe des Heiligen Geistes, Glaubenskraft. Und ich habe dann gesagt, Silvia, wenn Gott uns dieses Kind gegeben hat, dann hat er was damit vor. Und dann wird es ein gesundes Kind sein. Und wenn du den Lauser betrachten tust, spirgelbar immer noch, aber Kraft ohne Ende, hat Personenschützerausbildung gemacht damals, war beim Obama mit dabei, macht Höhenrettung, also frag mich nicht, was der alles macht. Ein einziges Wunder Gottes. Und da muss ich sagen, wenn es nach meinen Gedanken, nach meinen Gefühlen gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich da die Flinte ins Korn geworfen. Das neue Geschwister, ja, es ist herausfordernd. Es wird auch für euch als Sängerwaldgemeinde herausfordernd sein. Aber wenn Gott es vorbereitet hat, dann gibt er dir auch die Kraft dazu. Dann wird es gut. Wie kann ich denn das Neue, das Gott für mich vorbereitet hat, erkennen? Mein erster Punkt ist, ich wünsche uns allen einen neuen Realismus, Geschwister. Wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir jeden irgendwie beurteilen wollen. Der Walter ist ein Guter. Der Thomas ist ein Guter. Der Jens ist auch ein Guter. Der Helmut, naja, das weiß man manchmal nicht so richtig. Wir sind so die Schachteltypen. Kennt ihr das? Also, das sind die Guten, das sind die nicht so Guten. Aber die Realität lehrt uns doch, dass das ganz anders ausschaut. Nehmt mal den Elon Musk. Kennt ihr alle, Tesla-Chef. Realistisch musst du sagen, der Mann ist ein technisches Genie. Aber wir wissen auch, dass Genie und Wahnsinn sehr nahe beieinander sind. Ja? Als technisches Genie würde ich als Bürger von Deutschland sagen, solche könnten wir gebrauchen. Wir hatten Zeiten, da gab es Genies in Deutschland. Die sind scheinbar alle versteckt, haben alle Urlaub. Aber wenn du ein Genie unter dir hast, dann musst du halt damit rechnen, dass der auch ein wenig Gaga manchmal ist. Ja? Das beste Pferd im Stall, wie heißt es immer, macht auch den meisten Mist. Der amerikanische Präsident, es gibt Leute, die bezeichnen ihn als Jahrhundertpolitiker. Ich weiß nicht, als was du ihn bezeichnen würdest. Ja? Aber ich muss sagen, die Bibel sagt ja auch, wir sollen alles prüfen, das Beste behalten. Manchmal würde ich mir in Deutschland auch mal so einen wünschen, der gewisse Dinge anpackt und umsetzt. Wir müssen damit leben in der Zukunft, Geschwister, dass die Realität ganz anders ausschaut. Und dann fangen wir mal bei uns an. Die Realität im Reich Gottes, habt euch mal darüber Gedanken gemacht, wen Gott da alles so erwählt hat. Den Abraham zum Beispiel. Der Abraham kriegt eine Verheißung und dann später, was macht er? Da kommt er in ein anderes Land, er kriegt es mit der Angst zu tun und dann gibt er seine Frau als seine Schwester aus. Wow, Respekt, toll. Ja, und das ist der Stammvater des hebräischen Volkes, wenn ihr so wollt. Auf den hat Gott eine Verheißung gesetzt. Du kannst so weitermachen. Nimm mal den Jakob. Betrüger hat er geheißen, Fersenhalter. Stell dir vor, in deiner Firma, Tom, kommt einer neu, stellt sich vor, wie heißen sie denn? Ja, Betrüger. Ah, wow. Wenn meine Rechnung passt, ist der mit 77 aus dem Hotel Mama ausgezogen und hat sich auf die Suche nach einer Frau gemacht. Als sie ausgetrickst waren, ihr kennt das alles. Also, und dann kriegt der Mann 12 Söhne, die Erzväter, die Stammväter des Volkes Israel. Und wenn du die Geschichte über die lesen tust, du, so Familie, wenn es da gehabt ist, Donnerwetter. Dann haben sie dann gehabt, Josef, den Schönling, Party. Den hat der Papa noch dazu extra ein richtiges Glitzerkostüm gebaut. Und dann hat der noch geweissagt, stell dir vor, und sagt denen noch, ja, ja, so praktisch Mama und Papa, die werden sich vor mir niederbeugen und die Brüder werden sich vor mir niederbeugen. Ehrlich, kommt toll an, oder? Also wenn du so einen Bruder hast, brauchst du keine Feinde mehr. Und das war alles im Plan Gottes gewesen. Wäre es nicht passiert, dass die ihn verkauft hätten, wären die verhungert. Und deswegen, Geschwister, etwas mehr Realismus. Ich weiß nicht, ob das schon gewusst hat. Der Jörg ist komisch. Du übrigens auch. Ich bin der größte Komiker. Wir sind alle komisch. Halt ein wenig anders. Und trotzdem, Geschwister, trotzdem stellt sich Gott zu uns. Das ist das Allergrößte. Gott hat jeden uns von uns lieb, hat für jeden von uns eine Verheißung. Also wenn ich Gott wäre, naja, bin ich, Gott sei Dank bin ich es nicht. Ihr wisst, was ich damit meine. Wenn wir das nicht auch zu sehen dürfen, Geschwister, dann gibt's keine Gemeinde mehr. Wenn wir alle nur noch nach unserem Perfektionismus die Gemeinde zusammenbauen würden, da wäre keiner mehr drin. Jeder Mann Gottes, jede Frau Gottes hat Brüche in ihrem Leben. Und jeder von uns, garantiere ich dir, hat Brüche in seinem Leben. Da gibt's Dinge, wo du sagst, na, der ist doch nicht mehr ganz dicht. Oder die. Aber Gott liebt sie. Und ich glaube, das ist die Botschaft der Zukunft, dass wir Menschen in die Gemeinde Gottes bringen und sagen, du, es gibt einen Gott, der weiß, dass du komisch bist. Ich weiß es zwar auch, aber der weiß es auch. Aber er will dich. Er hat alles für dich gegeben, damit er noch einen Komiker dazu kriegt. Gott ist eigenartig, oder? Aber auch genial. Es ist die beste Botschaft, die wir haben können, Geschwister. Dass unser Gott Realist ist. Und wir leben in einer gefallenen Zeit. Und je weiter diese Zeit vorangeht, desto gefallener wird sie werden. Wer weiß, was auf uns noch alles zukommt, wenn du so siehst, wie dieser Rückzug von allem, was mit Kirche und Glaube zu tun hat, in der Öffentlichkeit einhergeht. Das ist gigantisch. Ich habe vorhin zum Jens gesagt, ich warte nur noch drauf. Bei uns hier in der Gegend ist ja öfters noch, wenn ein Haus eingeweiht wird, eine Schule, eine Kläranlage, dass dann die Pfarrer oder Pfarrerinnen einen öffentlichen Segen noch dazugeben. Ich warte nur drauf, dass das auch irgendwann abgeschafft wird. Das muss doch, brauchen wir nicht. Vielleicht schafft es sich von alleine ab, weil die Kirchen keine Nachwuchsleute mehr haben oder weil sie keine mehr bezahlen können. Also mein erster Punkt, Geschwister. Ich möchte dich ermutigen, realistisch über das Volk Gottes zu denken und realistisch über deine Mitmenschen zu denken. Und dann wird es dir gelingen, weil wir dann alle die Gnade brauchen, weil wir dann alle wissen, wir sind gefallene Schöpfung. Ohne Jesus schaffen wir das nicht. Mein zweiter Punkt. Meine Frau hat neulich von einer ehemaligen Schulkollegin so einen Post gekriegt. Muss ich euch vorlesen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, dass ich genug zu essen habe. Für das Durcheinander nach einer Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssten, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Dankbarkeit. Wie leicht vergessen wir das. Wir haben so hohe Erwartungen. Wir haben so gigantische Erwartungen. Und wenn wir da ein bisschen runtergehen von unseren riesigen Erwartungen und dankbarer werden, dann glaube ich, haben wir eine gute Basis für die Zukunft. Meine Frau hat neulich gesagt, weißt du, das tut mir so weh, die ganzen Bäckereien, und die können sich alle nicht mehr halten, aber ganz ehrlich, muss es in jeder Bäckerei mittlerweile 50 verschiedene Semmelsorten geben? Ja, die Ciabatta-Konstruktion mit Marmelade aus, wer weiß was. Also wir sind überzüchtet, ehrlich. Wir sind überzüchtet. Dankbarkeit. Dankbarkeit für Gemeinde, Dankbarkeit für Jesus. Jesus, du bist nicht an mir vorübergegangen. Du bist für mich ans Kreuz. Wenn es ums Neue geht, Geschwister, dann müssen wir natürlich an Gemeinde denken. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das kennen wir alle. Das ist ein schöner Satz. Ja, sind wir es denn? Bist du es denn? Bist du es im Supermarkt? An der Tankstelle? Bei den Kollegen? Oh, das wieder, was haben sie wieder beschlossen? Und, oh, und den haben sie gewählt. Wann geht uns ein? Komm doch mal ins Sängerwald. Komm doch mal. Es ist eine Vereinigung von komischen Leuten. Und das ist das Großartige, das ist das Potenzial. Du musst die erleben, wie die geballt auftreten, diese komischen Leute, weil sie durch das Blut Christi rein geworden sind. Ich möchte euch ermutigen, und mich natürlich auch, mal wieder von Gemeinde zu erzählen. Mal wieder, komm, bei uns ist es anders. Komm. Mut machen, toll. Kopf in den Sand, ne? Strauß. Gott ist doch so witzig, oder? Da erfindet er ein Tier und es ist nur dafür bekannt, dass es den Kopf in den Sand steckt. So viel Mühe hat er sich gegeben, unser Gott. Damit jeder weiß, dieses Vieh, das ist ein Beleg dafür, dass es scheinbar keinen Mut hat, dass es sich in die Hose macht. Wir bräuchten Kopf aus dem Sand, Straußen oder weiß nicht, wie die Tiere alle heißen. Mut machen, Geschwister. Also das merke ich mehr und mehr in der heutigen Zeit. Einer, der jemand Mut macht, das ist Marktlücke. Er sagt, komm, lass mal fünfe gerade sein. Das Wort zu verkündigen. Neu, ganz neu wieder. Zeugnis zu geben. Ehrlich, wann hast du das letzte Mal dein Lebenszeugnis gegeben? Wann hast du das letzte Mal erzählt, wie du zu Jesus gekommen bist? Das habe ich am Walter Heidenreich zum Beispiel sehr gemacht. Fast überall, wo der hingegangen ist, hat er sein Zeugnis erzählt, wo manche sagen, das kenne ich jetzt schon. Ach. Nein. Und haben sie ihn gefragt, warum magst du denn das? Dann hat er gesagt, weil das Wichtigste ist, was in meinem Leben passiert ist. Ohne das wäre ich heute nicht hier. Also ich möchte euch ermutigen, mal wieder zu erzählen, was Jesus getan hat. Wir waren die Woche eingeladen, Silvia und ich, bei jungen Gläubigen. Und dann hat die uns empfangen und hat gesagt, so, pass auf, wir fangen jetzt mal an. Jeder von euch sagt, was hat Jesus heute an dir Gutes getan? Nein, das war schon einiges zu sagen. Doch, das wieder sich bewusst zu machen. Ja, Beispiel. Als 71-Jähriger komme ich sogar noch nunter und kann meine Schuhriemen zumachen. Ich hab auch Skecher, ehrlich, ne? Wo es dann reinschlüpfen muss, diese Faulenzer-Schuhe, habe ich auch. Aber das ist auch ein Zeugnis, Geschwister. Ein Zeugnis, dass ich meine Frau liebe. 2 Jahren haben wir goldene Hochzeit. Das ist ein Wunder, als eine so schöne Frau das mit so einem Kerl wie mir aushalten wird. Es ging nur mit Jesus. Das Wort Gottes wieder zu verkünden, den Namen Jesu auszusprechen. Sich nicht so, weißt du, der da oben, ne, und der König, ja, kennst du den? Ja, naja, wen meinst du denn jetzt eigentlich? Na, Jesus, ach so, na ja, klar, ja. Wissen wir, dass eine Kraft in diesem Namen ist? Dass es der Name über alle Namen ist? Der höchste Name. Ja, in diesem Namen werden sich beugen alle Knie. Also auch ein Khomeini, ein Khamenei, ein Trump, ein Musk, ein Friedrich Merz, egal wie die alle heißen, und du natürlich auch. In diesem Namen, Geschwister, werden sich alle Knie beugen. Und dann gehört beim Neuen auch dazu, dass man mal anfängt, miteinander zu reden. Auch einmal so eine Art Feedbackrunde macht. Oder Aufarbeitung. Das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz sehr auffällt, auch in unseren Gemeinden. Da gibt es manchmal regelrechte Spaltungswellen. Und die Leute gehen dorthin und gehen dorthin. Und es kommt da keiner wieder zurück. Und es ist auch keiner bereit, das mal aufzuarbeiten. Zu sagen, du, ich hab's verkackt, oder was hast du da gemacht? Das ist doch das, was Gott uns geschenkt hat. Auch in deiner Familie, in deiner Ehe. Sich abends vorm Schlafen gehen, zu sagen, was war denn heute dein Highlight? Was war denn dein Plus? Was war denn dein Minus? Lass die Sonne nicht untergehen unter deinem Zorn. Hey, noch einmal miteinander reden. Ja, nicht wie beim Frühstückstisch, kennt ihr meinen üblichen Scherz, wo die Frau sagt, Liebling, liebst du mich noch? Und der Mann die Zeitung so langsam runter und sagt, sollte sich das ändern, bist du die Erste, die es erfährt. Also das ist damit nicht gemeint, miteinander zu reden. Kannst du mit deinem Partner, mit deinen Kindern über Finanzen reden zum Beispiel? Und jetzt kommt das schwierigste Thema, Sexualität. Was? Christen sprechen über Sexualität? Ja, wer denn sonst, Geschwister? Wer denn sonst? Dass wir wieder anfangen, nochmal darüber zu resümieren, wie sieht's denn aus? Klappt's doch bei uns auch emotional? Zu reden. Also ich muss euch sagen, ich finde es so faszinierend, wenn bei uns dann am Ende des Tages mal alle Enkelkinder wieder bei ihren wunderbaren Helikoptereltern sind und wir haben dann mal den David auch schon im Bett und dann haben wir mal 5 Minuten einfach ein wenig Zeit, mal ein wenig zu reden. Das ist super schön. Also, auch mal reden. Wo stehen wir als Gemeinde? Auch mal dem Jens zu sagen und der Doro, ey Leute, wow. Nicht bloß zu sagen, ihr seid komisch. Wissen Sie? Ja? Nein! Dass die das toll machen. Dass die euch lieben von ganzem Herzen. Ja? Tu Gutes und sprich drüber. Kennt ihr den Spruch? Passt nicht überall, aber hier wird es passen. Einander zu ermutigen. Ey Radka, ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist schön, dass du da bist. Walter, klasse. Junge, und das jetzt mit den Hilfstransporten. Oberste Sahne. Heinz, was kann ich, wie gerne ich dich immer sehe. Also ist für mich immer ein Highlight. Wenn ich rauffahre, denke ich mir, wir haben mal gespannt, ob meiner Künders heute wieder da sind. Ihr wisst, was ich meine. So, ich komme langsam zum Schluss. Wenn es um alles neu geht, Geschwister, dann wird Gott seinen Teil dazu tun. Ich habe euch vorhin von Josef erzählt. Die haben den da verkauft. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen. Dann ist er nochmal ins Gefängnis gekommen. Und ihr wisst die Geschichte. Und dann kommen die Brüder. Und das sind die Situationen, Geschwister. Jetzt kannst du es einmal richtig. Jetzt nehmen wir es uns mal an die Brust, oder? Was die mir angetan haben. Und ich möchte nicht wissen, wie im Frankenwald manchmal Familienfeste oder Hochzeiten aussehen, wenn die Leute etwas getrunken haben, damit die Zunge gelöst ist. Wenn dann diese ganzen, wie sagt man im Englischen, Cold Cases rauskommen, diese kalten Angelegenheiten, über die man eigentlich nicht mehr spricht und dann kracht und schießt. Wo wir sagen würden, ich, wenn jetzt der Josef gewesen wäre, denen hätte ich gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Er hat es ein bisschen bloß gemacht. Und dann gibt er sich ihnen zu erkennen und weint wie ein kleines Kind, weil er seine Brüder über alles liebt und sagt was Tolles zu ihnen. Gott hat alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ist das nicht gigantisch? Ja, es ist so, Geschwister. Es gibt Menschen, die sind unterwegs und wollen dir was Böses. Oder deiner Familie oder dieser Gemeinde. Die geben es nicht zu, aber die wollen wirklich was Böses. Und unser Gott, der lenkt das Böse zum Guten. Wir müssen uns bewusst sein, welche Vollmacht wir haben in Jesus. Widersteht dem Teufel. Er flieht vor euch, sagt die Bibel. Das steht nicht einfach so drin, sondern ja, könnte schon so sein. Ja, nein, das stimmt. Es gibt eine Autorin, die heißt Nancy Nagel. Die schreibt hauptsächlich Frauenbücher und in einem Buch hat sie mal geschrieben. Lebe dein Leben auf eine Weise, dass wenn deine Füße morgens den Boden berühren, der Teufel zusammenzuckt und sagt, oh nein, jetzt ist sie wach. Oh nein, jetzt ist sie wach. Geschwister, das ist nicht einfach bloß ein wenig so dahergeredet. Ihr, wenn wüsstet, was der Teufel für eine Angst hat. Ihr, wenn wüsstet, was so Leute wie Putin, Trump und der da, wie heißt der da drüben in Nordkorea, wie die alle heißen, was die für eine Angst haben, krank zu werden, abgesägt zu werden oder wie auch immer. Glaubt ihr vielleicht, dass der Teufel keine Angst hat? Radgar, wenn du morgen aufstehst, sei dir bewusst, der Teufel sagt, oh nein, jetzt ist sie wach. Wenn wir in dieser Vollmacht unterwegs sind, Schwester, dann wird sich was tun, Barbara. Dann wird in dieser Welt was anderes rauskommen. Wenn du neulich früh aufstehst und sagst, oh nein, jetzt bin ich wach. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist doch alles klar, kennt dieses blöde Lied. Nein, du musst sagen, der Teufel muss sagen, jetzt ist sie wach. So, und jetzt komme ich zu der zweiten Bibelstelle. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich fordere auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Ich habe neulich eine Predigt gehört, dieses alles neu kommt in dem Verb nur einmal in der Bibel vor. Weil es nur einmal passiert. Es geht um das neue Jerusalem, Geschwister. Die Bibel sagt, halte ich fest, dass Gott diese Welt zusammenrollen wird wie ein Kleid. Dann muss ich mich selber auch fragen, Helmut, warum sind so viele Kleinigkeiten für dich so wichtig? Wenn das doch sowieso irgendwann zusammengerollt wird. Es gibt ja die etwas vielleicht herausfordernde Geschichte, wo ein sehr reicher Mann zu einem Pastor geht und sagt, Pastor, pass auf, ich bin jetzt auch so, weißt schon, und werde ja irgendwann mal sterben und ich komme ja dann rüber und kann ich denn da wegen mein Gold mitnehmen, weil dass ich da drüben auch was zum Bezahlen habe. Und dann sagt doch der Pastor zu ihm, da, wo du hingehst, schmilzt es sowieso. Falsche Antwort, oder? Ich glaube, wir wissen, was ich damit meine, Geschwister. Dieses neue Jerusalem wird beschrieben, geschmückt wie eine Braut. Für ihren Bräutigam, für Jesus. Gottes Wohnung bei den Menschen. Stell dir vor, unser Gott hat noch nicht genug von uns. Er sagt, ich will trotzdem mit euch die Ewigkeit verbringen. Hab mir schon manchmal gedacht, wenn wir mal wieder nach Usedom gehen, vielleicht fahre ich mal in der Uckermark bei der Frau Dr. Angela Merkel vorbei. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass sie mich empfangen würde. Auch so mit so Spitzenleuten, ne, ist es schwierig, Termine zu kriegen. Wir hatten einmal hier im Sängerwald einen Evangelisten aus Holland. Das war zu der Zeit von Ronald Reagan. Und dann sagte er in seiner Predigt, Ronald Reagan, ja, den kenne ich sehr gut. Alle, oh. Ja, sagte er, aber er kennt mich nicht. Das ist der Unterschied. Wenn wir im Buch des Lebens geschrieben sind, hat sich diese Frage erledigt. Gott macht Wohnung bei uns, Geschwister. Und ich sagte was, die Wohnung, die kannst du dir noch gar nicht ausmalen. Das ist nicht wie in Berlin, wo es da 500 Bewerber hast für eine Wohnung. Oder wie in, wo ist es jetzt, New York, wo 25 Quadratmeter 4.500 Dollar kosten. Bei unserem Gott ist das anders. Im Mittelpunkt steht der Thron Gottes. Mauern aus purem Gold. Also mir sagt ja immer, wenn Gold hundertprozentig geläutert ist, dann ist es durchsichtig. Aber ich garantiere dir, das ist unwichtig. Es wird in dieser goldenen Stadt niemand nur auf das Gold gucken. Das wird unwichtig sein. Wichtig ist, dass Jesus in der Mitte ist. Und jetzt wird es interessant. Er wird jede Träne abwischen. Jede. Gerade unsere ukrainischen Geschwister. Gerade die, die unter diesem Krieg und diesen vielen Kriegen leiden müssen. Wo man gar nicht weiß, wie soll das jemals geheilt werden. Aber unser Gott sagt, jede Träne werde ich abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Und keine Traurigkeit. Keine Klage, kein Schmerz, kein Geschrei. Da freue ich mich drauf, ne? Bei 9 Enkelkindern, ich sagte, kein Geschrei. Die ewige Stadt aus dem Himmel, in der Gerechtigkeit wohnt. Das, wonach wir uns immer sehnen, Geschwister. Gerechtigkeit. Das Alte ist für immer vergangen. In diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur, wer im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Dieses alles neu muss unser größtes Ziel sein. Und machen wir es alle so. Überlegen wir uns mal, ob das, was jetzt gerade für uns so ansteht, wirklich so wichtig ist, wenn Gott es dann irgendwann trotzdem zusammenrollt, wie ein Kleid. Und machen wir es so, wie diese Miss Nagel beschreibt. Wenn du morgen früh aufstehst, dann denk dran, dass der Teufel sagt, oh nein, jetzt ist er wach. Gott segne euch. Amen.